Hat denn die Bundesregierung im Verhalten der Türkei in den letzten Tagen und Wochen irgendwelche Veränderungen zum Positiven erkennen können, die also die Sanktionen weniger wahrscheinlich machen würden?
Und Sie dazu? Oder?
Ja, also Sie versuchen jetzt über den Umweg, so ist mein Eindruck, herauszubekommen, wie wir die Lage bewerten, um daraus abzuleiten, wie wir uns am Donnerstag und Freitag dort positionieren. Dazu gilt das, glaube ich, was Herr Seibert gesagt hat.
Zur Regierungspressekonferenz. Auch heute werden wir wieder übertragen, deswegen einige Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation für Journalistinnen und Journalisten aus der Hauptstadt, die also über Bundespolitik und die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten hier vom Vorstand, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz sowie die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse, also der AuslandskorrespondentInnen, hier ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch heute wieder unsere Gäste sind. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Über Phoenix ist die Gebärdensprachdolmetschung zu sehen, die uns auch über Phoenix zur Verfügung gestellt werden. Wir bedanken uns sehr herzlich an dieser Stelle für die Unterstützung und wir starten wie jeden Freitag mit den Terminen der Kanzlerin. Herr Seibert, bitte.
Ja, guten Tag auch von mir. Es geht los mit dem Mittwoch, den 9. Dezember. Sie wissen, es ist die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Wie üblich gibt es dann am Mittwoch keine Kabinettssitzung. Die Bundeskanzlerin wird ab 9 Uhr am Mittwoch im Plenum des Bundestages eine Rede in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2021 halten. Donnerstag, 10. Dezember und auch am Freitag, den 11. Dezember, nimmt die Bundeskanzlerin am Europäischen Rat in Brüssel teil. Das ist eine sehr umfangreiche Tagesordnung. Deswegen beginnt der Europäische Rat diesmal auch schon am Donnerstagmittag. Unter Vorsitz des Präsidenten Charles Michel werden die Staats- und Regierungschefs zunächst über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie beraten sowie über ein neues EU-Klimaziel für 2030. Die nächsten Tage werden dann zeigen, ob es auch um das Gesamtpaket aus mehrjährigem Finanzrahmen, Aufbaupaket und Konditionalitätsmechanismus zum Schutz des EU-Haushalts gehen wird. Außerdem stehen die Themen Kampf gegen den Terrorismus, die künftigen EU-US-Beziehungen, die Beziehungen zur Türkei sowie die südliche Nachbarschaft auf der Agenda. Am Freitag, 11. Dezember, dann ein Euro-Gipfel im inklusiven Format, also die Euro-Staaten plus die anderen, alle 27 Mitgliedstaaten, bei dem die Bankenunion und die Kapitalmarktunion thematisiert werden sollen. Und wie es üblich ist, wenn es der letzte Europäische Rat in einer Ratspräsidentschaft ist, dann gibt es am Ende eine gemeinsame Abschlusspressekonferenz mit dem Präsidenten des Rates, Herrn Michel, mit der Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen und mit der Vertreterin des Ratspräsidentschaftslandes, also mit der Bundeskanzlerin. Und das ist der Blick auf die öffentlichen Termine der kommenden Woche.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Vielen Dank. Dann hat uns das Auswärtige Amt auch einen Termin mitgebracht.
Ich möchte Ihnen gern ankündigen, dass Außenminister Maas am Montag, den 7.12. am letzten EU-Außenrat während unserer Ratspräsidentschaft teilnehmen wird. Das ist ein Rat, der noch einmal physisch auch in Brüssel stattfindet. Auf der Tagesordnung des Treffens steht eine strategische Aussprache zu den transatlantischen Beziehungen und ein Austausch der Außenminister zum sogenannten strategischen Autonomie, also Fragen der europäischen Souveränität, werden dort und der Handlungsfähigkeit der EU in verschiedenen Politikfeldern werden dort diskutiert werden. Ratsschlussfolgerungen sind geplant zum Thema Libanon und der Friedensmediation und beschlossen werden soll auch ein EU-Menschenrechts-Sanktionsregime am Montag.
Dann haben wir noch einen Termin aus dem BMW.
Ja, vielen Dank. Ebenfalls am Montag findet die nicht physisch, sondern virtuell die Videokonferenz der für Telekommunikation und Digitales zuständigen Ministerinnen und Minister unter der Leitung von Herrn Minister Altmaier statt. Und es wird um eine ganze Reihe von Themen gehen, unter anderem den Vorschlag einer Verordnung zu einer europäischen Datengovernance, die E-Privacy-Verordnung. Und es soll Ratschlussfolgerungen zur Cybersicherheit geben. Es findet um 8.30 Uhr ein Doorstep statt und dann um 13.30 Uhr eine Pressekonferenz.
Und dann haben wir noch einen Termin aus dem Justizministerium. Müssten wir einmal tauschen, bitte. Bitte schön.
Genau, ich habe auch eine Terminankündigung für den Montag, den 7. Dezember. Da findet die informelle Tagung der Verbraucherschutzministerinnen und Minister der Europäischen Union statt. Aufgrund der Pandemielage findet auch dieses Treffen als Videokonferenz statt. Im Mittelpunkt steht die neue Verbraucheragenda, die die Europäische Kommission vor kurzem vorgeschlagen hat. Über die Ergebnisse werden die Bundesverbraucherschutzministerin Lambrecht und der Kommissar für Verbraucherschutz Reinders am Montag um 14 Uhr in einer virtuellen Pressekonferenz berichten. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Vielen Dank.
Gibt es Fragen dazu? Herr Rinke?
Ich hätte eine Frage erst zu der Terminankündigung von Herrn Seibert.
Ich würde gerne, also okay. Damit wir da wieder zurücktauschen können, Fragen ans Justizministerium. Das ist nicht der Fall. Dann können wir da wieder wechseln. Dankeschön. Gibt es Fragen zu dem Termin aus dem Wirtschaftsministerium? Zum Außenministerium?
Herr Rinke? Ich denke, das überschneidet sich dann möglicherweise mit der Terminankündigung auch zu dem EU-Gipfel. Deswegen die Frage an beide. Zum einen zum Thema Türkei. Ist geplant, dass nächste Woche dann Sanktionen gegen die Türkei beschlossen werden von den Außenministern? Und Herr Seibert würde auch die Bundeskanzlerin Sanktionen gegen die Türkei befürworten?
Ja, grundsätzliche Bemerkung, der Europäische Rat beschließt keine Sanktionen. Für Sanktionen ist in der Europäischen Union ein rechtsförmiges Verfahren vorgesehen. Allerdings hatte der Europäische Rat im Oktober vereinbart, sich im Dezember nochmal mit den Beziehungen zur Türkei zu befassen. Und dieser politischen Diskussion Donnerstag und Freitag kann ich hier und möchte ich hier auch nicht vorgreifen.
Ja, der Rat, der Außenminister am Montag wird sich auch mit dem Thema Türkei befassen und politisch diskutieren und die Befassung dann am Donnerstag und Freitag durch den Europäischen Rat vorbereiten. Aber da gilt für das Ergebnis gilt das, was Herr Seibert gerade gesagt hat.
Würde die Bundesregierung denn Sanktionen befürworten?
Ich komme auf meine Antwort zurück. Da sind politische Diskussionen zu führen im Kreis der Staats- und Regierungschefs und denen möchte ich hier nicht vorgreifen.
Dann hatten Sie weitere Fragen zu den dazu? Jordan, ja bitte.
Herr Seibert oder Frau Adebar, hat denn die Bundesregierung im Verhalten der Türkei in den letzten Tagen und Wochen irgendwelche Veränderungen zum Positiven erkennen können, die also die Sanktionen weniger wahrscheinlich machen würden?
Und Sie dazu?
Ja. Ja, also Sie versuchen jetzt über den Umweg, so ist mein Eindruck, herauszubekommen, wie wir die Lage bewerten, um daraus abzuleiten, wie wir uns am Donnerstag und Freitag dort positionieren. Dazu gilt das, glaube ich, was Herr Seibert gesagt hat. Fakt ist, dass wir eben die politisch schwierigen Felder beispielsweise im östlichen Mittelmeer nach wie vor Felder sind, wo es eine Diskussion und wo es noch keine Lösung sich abzeichnet und eine Diskussion um die Sachfragen da weiter Not tut. Und mit diesem Stand gehen wir auch, denke ich, in die nächste Woche in die Diskussion in den Räten.
Dann hatte Herr Rinke noch andere Fragen zur Terminlage der Kanzlerin?
Ja, auch zum EU-Gipfel an Herrn Seibert. Sie hatten das EU-Finanzpaket erwähnt. Wie optimistisch sind Sie denn, dass eine Einigung entweder auf dem Gipfel gelingt oder auf jeden Fall noch in diesem Jahr?
Diese Frage kommt auch von Arne Delz von Bloomberg. Rechnet die Kanzlerin noch mit einer Einigung im Haushaltsstreit vor dem 7.12.? Ab diesem Datum wird es ja auf jeden Fall einen Nothaushalt im kommenden Jahr geben müssen oder beziehungsweise für das kommende Jahr.
Ich kann Ihnen eigentlich nichts anderes dazu sagen, als wir hier bei entsprechender Gelegenheit schon einmal gesagt haben oder mehrmals gesagt haben. Die Bundeskanzlerin hat auch im Blick auf ihre Rolle als Ratspräsidentschaft darauf hingewiesen, es gibt Gespräche der deutschen Ratspräsidentschaft mit Ungarn und Polen darüber, wie eine Lösung erreicht werden kann. Wir sind in einem andauernden Prozess. Das gehört zu den allerschwierigsten Themen und Problemen. Und über Einzelheiten dieses Prozesses oder der Gespräche werde ich jetzt hier nicht Auskunft geben. Sie hat mehrfach auch gesagt, wir hatten eine Einigung mit dem Europäischen Parlament bezüglich des Konditionalitätsmechanismus ausgehandelt, die einen guten und ausgewogenen Kompromiss darstellt. Wir stehen als Ratspräsidentschaft und standen bereit, mit Ungarn und Polen Gespräche zu führen, weil die Wichtigkeit einer Einigung für jeden leicht ersichtlich ist und natürlich wir die Pflicht haben, einen Weg zu suchen. Und genau darum bemüht sich die Ratspräsidentschaft. Das gehört, wie die Kanzlerin sagte, nicht zu den einfachen Problemen, sondern es ist ein sehr ernsthaftes Problem. Wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten, war Ihre Aussage, und die gilt.
Zusatz?
Ich darf es noch einmal versuchen. Öffnet sich die Bundesregierung denn für Vorschläge, dass man notfalls auch mit 25 Ländern ein Corona-Hilfspaket, also diese 750 Milliarden, beschließt?
Ich möchte jetzt über Einzelheiten des laufenden Prozesses des Nachdenkens und des Lösungssuchens keine Auskunft geben.
Dann fragt Corinna Buschow, EPD, wird die Kanzlerin am digitalen UN-Klimagipfel am 12. Dezember teilnehmen?
Am digitalen UN-Klimagipfel am 12. Dezember, das wäre der Samstag der nächsten Woche. Ja, ich habe dazu keine Informationen. Ich werde es in Erfahrung bringen. Tut mir leid.
Herr Rinke, weitere Themen zu den Terminen der Kanzlerin? Dann sind wir beim großen Komplex Corona und beginnen mal vielleicht mit dem Aktionstag Maskenpflicht. Dirk Rodenkirch, ARD Hörfunk. Frage an das Verkehrsministerium und an das Innenministerium. Laut Bahn halten sich 99% der Fahrgäste an die Maskenpflicht. Warum braucht es dann noch einen großen Aktionstag? Und wie viele zusätzliche Bundespolizisten und Bahnsicherheitskräfte werden am Montag im Einsatz sein? Vielleicht zunächst mal zum Aktionstag. Bitte.
Wir fangen an.
Genau, also am nächsten Montag wird, wie gesagt, der Aktionstag zum Tragen von Masken im öffentlichen Personennahverkehr, besonders bei der Bahn, eben auch nochmal stattfinden. Die weiteren Details zu den Einsatzkräften würde ich durch die Kollegen vom BMI ergänzt sehen.
Ja, das müsste ich nachreichen.
Okay. Herr Rinke?
Ja, Frage an das Verkehrsministerium. Wir hatten ja hier schon gesprochen über die Deutsche Bahn und die Sitzplatzreservierung, die neuen Ideen, die es da gibt. Jetzt berichtet heute eine große Zeitung oder zeigt Bilder von völlig überfüllten ÖPNV-Verkehrsmitteln, U-Bahn, Bahnsteige, wo kein Abstand gehalten werden muss. Ist Ihr Ministerium der Auffassung, dass sich Kommunen und Länder verstärkt auch um diesen Bereich kümmern müssten, um dort die Abstände zwischen Menschen zu erhöhen?
Naja, wie wir auch schon mehrfach gesagt haben, sind wir permanent in Abstimmung mit allen Beteiligten im Verkehrsbereich. Dazu zählt unter anderem die Deutsche Bahn, dazu zählen aber auch alle Länderverkehrsminister beispielsweise. Wir haben bereits im Frühjahr dieses Jahres ein umfängliches Konzept gemacht, wie der öffentliche Personennahverkehr eben sicher ablaufen kann. Dort haben wir ein gemeinsames Konzept vereinbart. Teil dessen sind unter anderem die flächendeckende Verpflichtung zum Tragen von Masken. Da ist das Gebot drin, eben auch Abstand zu halten, wo immer es geht.
Dann muss ich die Frage anders formulieren. Sind Sie zufrieden mit der Umsetzung Ihres Konzeptes?
Wie gesagt, wir sind mit allen Beteiligten permanent im Gespräch und alle Maßnahmen werden fortlaufend weiterentwickelt. Aber wie gesagt, wir sind sehr früh bereits dabei gewesen, haben dieses Konzept bereits im April verabschiedet und seitdem wird es auch durchgezogen. Wir evaluieren außerdem permanent die Faktenlage zum Bereich Infektionsschutz im ÖPNV. Dort hatten wir auch vor ein paar Wochen nochmal gesagt, dass wir hierzu auch nochmal eine Studie aufgegriffen haben, um eben die Faktenbasis hier auch nochmal zu erweitern.
Dann Herr Grimm ist das, glaube ich.
Ich hätte eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie direkt hier anknüpfen kann zu den FFP2-Masken, die an vulnerablere Gruppen verteilt werden sollen.
Ich glaube, zum öffentlichen Nahverkehr oder Fernverkehr gab es jetzt keine weitere Äußerung. Dann können wir da gerne weitermachen.
Ja, Christian Grimm von der Augsburger, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Wir haben da viele Nachfragen
dann warten wir doch kurz, bis getauscht ist. Dankeschön.
Ja, wie gesagt, wir haben da viele Nachfragen von Lesern, die gern wissen wollen, wie die Masken, die FFP2-Masken, denn zu Ihnen kommen, über welche Kanäle, über Apotheken, Sanitätshaus, Lieferung per Post und wer genau sie bekommen kann.
Ja, dazu hatte ich mich bereits am beim Montag dazu geäußert und darauf hingewiesen, dass wir eine Rechtsverordnung dazu jetzt auf den Weg bringen werden. Die ist noch nicht finalisiert. Wir sprechen dazu mit den Ländern, den Apotheken. Da wird auch dann die Verteilung, die Frage der Kosten, Eigenbeteiligung und Ähnliches dann geklärt werden. Und wir hoffen, und so hat es der Minister auch gesagt, dass wir da im Dezember noch starten können.
Zusatz?
Deutet sich an, dass Apotheken ein wesentlicher Kanal werden für die Verteilung?
Wie gesagt, das ist Gegenstand der Rechtsverordnung, die erarbeitet wird gegenwärtig und ich kann mich da jetzt im Detail noch nicht dazu äußern.
Dann fragt an Beatrice Klaßmann, dpa. Auch in Österreich hat man jetzt mit Corona-Massentests begonnen. Was bringt das und weshalb ist das keine Strategie, die in deutschen Hotspots Anwendung findet? Fehlt es womöglich an Tests?
Also zu dem ganzen Thema Tests haben wir uns ja umfangreich an verschiedener Stelle geäußert. Zum Thema Massentests, es gibt da sehr ausdifferenzierte Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Teststrategie selber ist im Kern immer darauf ausgerichtet, dass man gezielt testet und nicht in der Fläche. Das sagen uns eigentlich auch alle Virologen und Experten, dass Massentestungen da wenig Aussagekraft bringen. Insofern ist unsere Strategie, das können Sie auch an der nationalen Teststrategie ableiten und sehen, immer sehr gezielt und immer dorthin zu gehen, wo Infektionsfälle auftreten, um dann entsprechende Hygienemaßnahmen auch einzuleiten.
Florian Neuhans, ZDF, zu den angekündigten Schnelltests an den Schulen. Wann kommen sie vor Ort und wer bezahlt sie?
Ja, vielleicht noch mal etwas breiter zur Einordnung. Also diese Schnelltests sind ja Medizinprodukte. Das heißt, diese Medizinprodukte, dafür gibt es klare Regeln, wie sie in den Verkehr gebracht werden
müssen. Das richtet sich nach der Medizinproduktebetreiberverordnung. Die haben wir angepasst. Wir haben es damit sozusagen möglich gemacht, dass diese Schnelltests ab heute nicht nur an Pflege- und Gesundheitseinrichtungen abgegeben werden dürfen, sondern auch an Schulen und Kitas. Die Umsetzung, also die konkrete Ausgestaltung der Testverfahren vor Ort in den Einrichtungen, das liegt in der Zuständigkeit der Länder. Das heißt, die Länder haben im Rahmen ihrer bestehenden Hygiene- und Testkonzepte die Möglichkeit, diese Schnelltests dann auch einzusetzen. Aber die konkrete Ausgestaltung obliegt den Ländern. Wir tragen da ja das nochmal Hinweis, das hat Herr Spahn heute auch heute Morgen nochmal in einem Interview betont. Wir tragen damit auch ausdrücklich dem Wunsch einiger Länder Rechnung, die genau das gefordert haben, dass wir es möglich machen, diese Schnelltests dort einzusetzen. Aber wie gesagt, die konkrete Umsetzung, und wir begleiten das als BMG auch, die liegt dort bei den Ländern.
Herr Rinke dazu?
Ja, kurze Nachfrage. Herr Spahn hat ja angedeutet, dass er oder gesagt, dass die Lehrer und Erzieher sich selbst testen könnten. Das ist ja eine kleine Abkehr davon, dass es ansonsten nur medizinisches Personal machen sollte. Verstehe ich Sie jetzt richtig, dass die Länder das eigentlich für sich jeweils entscheiden müssen, ob das dann vor Ort möglich sein wird oder nicht?
Ja, das ist richtig. Herr Spahn hatte ja das Beispiel Hessen genannt. Da gibt es ein Modellprojekt, wo die Lehrer sozusagen qua Videoschulung dann diesen Test dann auch selbst durchführen können. Aber da ist sozusagen die Voraussetzung, dass vorher eine Schulung stattgefunden hat. Insofern, um das nochmal klar zu machen, dieser Schnelltest, die hier in Rede stehen, da handelt es sich das ist was anderes als ein echter Heimtest. Es muss immer, weil es ein Mund-Rachen-Abstrich ist, durch eine entsprechend ausgebildete Person vorgenommen werden. Wie das geschieht, auch wie das Setting ist, Schutzkleidung, Einweisung, Schulungsformat, das ist Sache der Länder, das jetzt entsprechend auf der Grundlage auszuarbeiten.
Herr Jessen dazu?
Das ist eine Frage zur Impfstofflogistik, nicht zu Schnelltests.
Nein, lassen Sie uns impfen, ja. Kommen wir noch zu. Aber Herr Grimm dazu, ne?
Ja, ich habe jetzt vielleicht einen kleinen Widerspruch festgestellt. Sie sagten einerseits, in Hessen gibt es das Modellprojekt, dass sich Lehrer und Erzieher selbst testen, wenn sie eine Videoschulung abgeschlossen haben, und dann sagten Sie, Abstriche können nur erfolgen mit medizinischem Personal. Das wäre ja also das Gegenteil vom Selbsttest.
Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sozusagen da entsprechende Sachkunde und Fachkunde für die Durchführung dieser Tests hergestellt werden kann. Das kann sozusagen durch Face-to-Face-Einweisung sein. Das kann auch durch eine qualifizierte Schulung mit digitalen Möglichkeiten sein. Also das ist da ist man nicht festgelegt. Aber wie gesagt, das ist Sache der Länder, das jetzt auf den Weg zu bringen. Es werden nächste Woche auch nochmal es gibt auf der Länderseite sogenannte Testkoordinatoren, und da sind wir als BMG und auch das RKI eingebunden und werden auch die Kollegen in den Ländern da entsprechend unterstützen.
Florian Neuhan vom ZDF fragt nochmal nach zu den Schnelltests. Zahlen die nur die Länder?
Also auch die Frage der Kosten. Sie wissen, wir haben ja die nationale Teststrategie in dieser Woche angepasst. Damit setzen wir im Wesentlichen die Bund-Länder-Beschlüsse die zuletzt getroffen worden sind, in dem Bereich um. Da ist unter anderem auch neu geregelt, dass nach Auftreten eines Infektionsfalls, zum Beispiel auch in der Schulklasse, Antigentests eingesetzt werden können. Das heißt, nach diesem Länderbeschluss soll nach Auftreten eines Falls in einer Schulklasse die jeweilige Gruppe, also das ist meist dann eben die Schulklasse, für 5 Tage in Quarantäne geschickt werden. An Tag 5 soll ein Schnelltest erfolgen, und Kinder, die negativ getestet wurden, können dann in die Schule zurückkehren. Die Richtung ist die, dass wir die Möglichkeit, Antigentests einzusetzen, Schnelltests einzusetzen, auch im Rahmen der Teststrategie erheblich ausgeweitet haben. Und unter Definition dieser Kriterien findet dann eben auch eine Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen statt. Das bildet sich in der Testverordnung ab. Und unter den Bedingungen werden dann auch die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Wir haben mit der Testverordnung den Erstattungsbetrag für die Antigen-Schnelltests nochmal angepasst. Er beträgt jetzt maximal 9 Euro pro Test.
Dann zum Aspekt Impfen, Herr Jessen, bitte.
Ja, geht um die Frage des Logistikkonzepts für die Verteilung von Impfstoffen. Da gibt es Klage seitens großer Logistikunternehmen. Die hatten sich, glaube ich, in der vorletzten Woche mit Bund und Ländern getroffen für den Aufbau einer Transport- und Lagerstruktur, der ja nötig ist. Und da wird jetzt die Klage geführt, dass Bund und Länder an einer eigenen Lösung basteln und nicht die Möglichkeiten, die bei den großen Logistikunternehmen vorhanden sind, nutzen. Erste Frage, Herr Ewald, ist das so? Und zweitens, warum, wenn es so ist, werden dann nicht die vorhandenen professionellen Möglichkeiten genutzt?
Also Sie wissen, dass wir auf allen Ebenen an der Vorbereitung auch der Impfstoffverteilung an den Rahmenbedingungen arbeiten. Das läuft mit Hochdruck. Wir führen zahlreiche Gespräche mit Ländern. Da sind auch die Logistikunternehmen entsprechend beteiligt. Derzeit sind ja rund 27 Anlieferungszentren da geplant. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Wir unterhalten uns mit allen Beteiligten, aber es gibt noch keine Festlegung, die man jetzt sozusagen zum Anlass nehmen könnte, hier Kritik zu üben.
Ellen Hasenkamp von NBA fragt, wer ist für die Bewachung der geplanten Impfzentren zuständig? Müssen das die lokalen Behörden organisieren oder ist ein Einsatz der Bundeswehr geplant?
Also das ist auch Gegenstand der Gespräche. Dieser ganze Prozess der Impfstoffverteilung, der Logistik, das Grundsetting ist ja, der Bund beschafft und verteilt diese Impfstoffe. Die Länder organisieren die Organisation und den Betrieb der Impfzentren. Aber dazu gibt es noch keine Festlegung, die ich Ihnen da mitzuteilen habe. Das ist auch Gegenstand von Gesprächen.
Dann Herr Rinke dazu.
Ein Problem bei den Impfkampagnen, die dann kommen sollen, ist ja die Personalfrage. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie besorgt das Gesundheitsministerium darüber ist, dass Ärzte fehlen könnten, zumal ja Ärzte auch diese Beratungsgespräche, glaube ich, vor dem Impfen führen müssen. Also wie groß ist Ihre Sorge, dass es nicht ausreichend Personal gibt?
Also diese Frage müssten Sie bitte an die Bundesländer adressieren. Die Bundesländer selber sind ja für die Organisation und den Ablauf in den Impfzentren zuständig, das hatte ich eben gesagt. Und da gibt es ja auch aufgrund von Medienberichten in den Bundesländern zahlreiche Lösungsansätze, wie man dort jetzt auch über bestimmte Akquisekampagnen da Personal für den Betrieb dieser Impfzentren rekrutieren kann. Aber das ist eine Frage, die müssten Sie bitte an die Länder richten.
Herr Jung, bitte.
Ich würde gerne wissen, ob schon feststeht, wer für jeden einzelnen Impfstoff bezahlt. Also ist das die Krankenversicherung? Ist es eine Bundes- oder Länderregelung geben? Haben Sie sich dafür schon für einen Weg entschieden? Und Herr Ewald, jedenfalls Herr Seibert, es gibt Medizinethiker, die dazu aufrufen, in Ländern, die keine Impfpflicht veranlassen wollen, den Menschen Geld zu bezahlen, damit sie geimpft werden. Kommt das für die Bundesregierung in Frage? Also es geht ja darum, dass 80% der Leute oder der Bevölkerung geimpft werden. Und das könne unter anderem damit geholfen werden, indem man die Leute bezahlt dafür.
Also zu Ihrer ersten Frage kann ich Ihnen sagen, die Impfung wird kostenlos sein. Egal ob und wie jemand versichert ist, die Kosten werden übernommen.
Es gibt solche Überlegungen nicht. Die Impfung wird freiwillig sein und wir werden eine sehr umfangreiche Kampagne der Information über alle Aspekte des Impfens, alle Fragen, die Menschen haben können bezüglich dieser Impfung, werden wir beantworten und hoffen, dass wir damit sehr viele Menschen überzeugen können. Aber es gibt keine Pläne, Menschen dafür zu bezahlen.
Dann Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herholz. Beeinträchtigen die Impfstofflieferprobleme bei Pfizer die deutschen Impfpläne? Und wenn ja, wie?
Also das ist nach meiner Kenntnis noch bisher Bestandteil von Berichterstattung, aber noch nicht vom Unternehmen bestätigt. Insofern kann ich Ihnen da keine Auskünfte erteilen. Im Übrigen ist es ja so, dass diese Frage auch an die an die Europäische Kommission gerichtet werden muss, weil da läuft sozusagen auch die zentrale Beschaffung für die europäischen Mitgliedstaaten.
Herr Jordans, zum Komplex Impfen.
Ja, zur Sicherheit würde mich interessieren vom BMI. Mögliche Drohungen und Gewalttaten gegen die Impfzentren spielen bei der Planung des Aufbaus wohl eine Rolle. Welche Informationen haben die Bundesbehörden über mögliche Drohungen durch Impfgegner in Deutschland gegen diese Zentren? Und dann hätte ich noch eine Frage an das BMG. Inwiefern trägt man der Tatsache Rechnung, dass es auch Menschen in Deutschland gibt, die vielleicht nicht über die Einwohnermeldeämter erreichbar sind? Gibt es da eine Dunkelziffer und wie will man da mit den Impfeinladungen diese Personen erreichen? Oder sagt man, die Zahl ist so klein, die lassen wir jetzt einfach wegfallen?
Wer möchte beginnen? Einmal Sicherheit.
Ja, die Sicherheitsbehörden sind hier wachsam. Konkrete Bedrohungsszenarien oder Bedrohungen sind mir nicht bekannt. In jedem Falle können wir über operative Details und Tatsachen auch keine Auskunft erteilen.
Also die es wird keine Impfpflicht geben. Insofern wird es auch keine amtliche Aufforderung an die Menschen geben, sich zu impfen. Ja? Also das ist ein freiwilliges Angebot. Und die Menschen haben sich dann, die das wollen, die das in Anspruch nehmen wollen, müssen sich dann entsprechend melden. Ja, Sie wissen vielleicht, dass wir momentan auch ein Terminmanagement mit den Kassen der ärztlichen Vereinigungen organisieren, wo es darum geht, auch Warteschlangen dann in den Impfzentren möglichst zu vermeiden und die Strukturen auch über diese F16, F17-Nummer bei den Ärzten aufzubauen. Aber das ist alles darauf ausgerichtet, die Menschen, die dort ein Impfzentrum aufsuchen werden, entsprechend dann auch über ein Terminmanagement und ein Einladungsmanagement zu organisieren, damit es da auch nicht zu Staus kommt.
Herr Grimm?
Ich hätte auch noch mal eine Frage zur Versorgung mit Impfstoffen. Wie viele Dosen hat denn Deutschland bestellt? Und was passiert eigentlich, wenn sie nicht eintreffen sollten? Welche Gruppe wird dann zuerst geimpft? Welches Verfahren wird angewendet, um vielleicht den Prozess zu strecken?
Also ehrlich gesagt, zu dieser Frage haben wir uns schon so oft geäußert. Wir haben ja auch mehrfach darauf hingewiesen, dass die zentrale Beschaffung auf europäischer Ebene abläuft. Da bitte ich Sie nochmal, die vielen Protokolle aus der REC-PK nachzulesen.
Zusatz?
Wie viele Impfdosen hat Deutschland bestellt?
Also Deutschland bestellt keine Impfdosen. Es läuft, wie gesagt, auf europäischer Ebene. Es sind insgesamt 300 Millionen Dosen, die dort die EU-Kommission vertraglich gesichert hat. Zusätzlich gibt es auch noch sozusagen Kontingente, also unmittelbare Vereinbarungen mit den Herstellern, die bilateral von der Bundesregierung abgeschlossen worden sind. Das kann ich an dieser Stelle noch nicht exakt quantifizieren. Aber der Ablauf ist im Grunde genommen eine zentrale Beschaffung der Impfstoffdosen auf europäischer Ebene.
Dann Herr Kreuzmann.
Geht nicht direkt dazu, Branchenförderung Corona-bedingt, vielleicht später bitte.
Okay, dann hätte ich hier noch eine, glaube ich, letzte Online-Frage zum Thema Impfen. Nochmal Ellen Hasenkamp, der Präsident der Bundesärztekammer, hat heute gesagt, es müsse eine schnellere europäische Impfstoffzulassung als die derzeit geplanten 4 Wochen möglich sein. Findet die Bundesregierung das auch?
Also auch dazu haben wir am Mittwoch, glaube ich, umfassend Stellung genommen. Frau Demmer hat das nochmal betont, auch mein Kollege hat nochmal deutlich gemacht, dass es hier die Sorgfalt und die Zuverlässigkeit des Impfstoffs für uns oberste Priorität hat und das deutlich vor der Frage steht, wie schnell sowas gehen muss.
Dann Herr Grimm noch mal dazu zum Thema Impfen.
Ja, Herr Ewald, dürfte ich Sie dann bitten, die Zahlen noch nachzureichen. Also in Ihrem Haus muss ja klar sein, wie viele Dosen Sie bestellt haben und mit wie viel Sie rechnen können.
Also ich meine, wir haben das schon hier einmal vorgetragen. Ich reiche das gerne nach.
Dann Andreas Hönig, dpa. Die Corona-Zahlen sinken nicht, Herr Seibert. Inwiefern sollte aus Sicht der Bundesregierung der Teil-Lockdown verschärft werden?
Erst einmal ist es richtig, sie sinken nicht, sondern wir haben weiterhin diese stabilen und auf einem viel zu hohen Niveau befindlichen Anstieg der Infektionszahlen. Wir haben vor allem auch Tag für Tag über 400 oder um die 400, manchmal an die 500 neue gemeldete Todesfälle durch Corona. Und das ist natürlich erschütternd und damit kann man sich nicht zufriedenstellen. Das ist ja einer der Gründe, warum die für den November beschlossenen Beschränkungen in der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern nun nicht nur auf den Dezember ausgedehnt worden sind, sondern warum sie auch bis zum 10. Januar nächsten Jahres gelten sollen, warum wir mit aller Dringlichkeit die Menschen weiterhin darum bitten, die Regeln einzuhalten. Denn die stärksten Waffen gegen Corona halten wir selber in den Händen durch unser Verhalten, was Abstand betrifft, was das Maskentragen betrifft, was das Verringern und Reduzieren von Kontakten betrifft. Wenn sich das Infektionsgeschehen so weiterentwickelt, wie es jetzt in den letzten Tagen der Fall war, dann gilt erst einmal die Vereinbarung von Bund und Ländern, am 4. Januar wieder zusammenzukommen und über das weitere Vorgehen zu beraten. Ganz grundsätzlich ist es natürlich immer möglich, dass auch kurzfristig Bund-Länder-Konferenzen einberufen werden.
Herr Rinke dazu?
Ja, genau dazu wollte ich fragen. Also es steht also noch nicht fest, dass es am 15.12. ein Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten gibt. Und angesichts der hohen Zahlen wäre die Bundeskanzlerin eigentlich dafür, dass die verabredeten Lockerungen über Weihnachten gar nicht erst umgesetzt werden, wie das ja in vielen Bundesländern im Moment schon diskutiert wird.
Also zum 15.12. habe ich Ihnen hier keine Ankündigung zu machen. Und zweitens, nach unserer Überzeugung ist es richtig, bei den Vereinbarungen, die für die Weihnachtsfeiertage sind, zu bleiben. Aber man muss vielleicht dazu sagen, es darf da auch kein Missverständnis gehen. Diese Vereinbarung, also einer gewissen Lockerung, dass man bis zu maximal 10 Personen an Weihnachten sehen kann, das ist keine Aufforderung, dies auch genau so zu tun. Im Gegenteil, ich denke, jeder von uns muss sich, wenn er auf dieses Weihnachtsfest zugeht, genau überlegen, was ist umsichtiges, verantwortungsvolles Verhalten. Wie verhindern wir, dass aus einem Familienfest, aus einem Weihnachtsfest eine Infektionsquelle wird. Und das ist etwas, wozu wir die Menschen auch dringend aufrufen, dieses auch innerhalb des Rahmens, der jetzt für Weihnachten gesetzt worden ist, wirklich zu beachten.
Herr Jessen dazu?
Ja, Herr Sabat, das Virus kennt ja keine kirchlichen und christlichen Feiertage. Epidemiologisch ist das, was die Lockerung für Weihnachten kontraproduktiv. Das wissen Sie auch. Wie nah ist die Kanzlerin dran zu sagen, wir können, um nicht sozusagen die Strategie zu gefährden, nicht an den jetzt beschlossenen Lockerungen festhalten?
Ich habe das in der Antwort an Herrn Rinke, habe ich mich dazu gerade geäußert. Ich könnte es jetzt hier nur wiederholen.
Dann Herr Kreuzmann.
Dankeschön. Meine Frage richtet sich im Zusammenhang mit Wirtschaftsförderung, Corona-Folgen an das Finanzministerium.
Sekunde, wir warten, bis der Tausch vollzogen ist. Nein. Dankeschön.
Danke auch. Und zwar frage ich für die Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk. Sie beziehen sich auf eine gestern erfolgte Äußerung Ihrer parlamentarischen Staatssekretärin Frau Hagedorn, dass die Veranstaltungswirtschaft, Musikbranche, die im kommenden Jahr in Höhe von 2,5 Milliarden Fördermittel erhalten solle, um auch weniger rentable Live-Events und Konzerte zu veranstalten. Können Sie diese Informationen bestätigen?
Also ich kann erstmal ganz allgemein dazu Stellung nehmen, dass der Bundesfinanzminister ja schon öfter geäußert hat, dass es ein wichtiges Anliegen ist, dass wir gut durch die Krise kommen. Dafür haben wir mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht und insbesondere die November- und Dezemberhilfen, die aber jetzt zum Jahresende auslaufen. Ab Januar stehen dann die Überbrückungshilfen 3 zur Verfügung.
Ja, können Sie die konkrete Zahl benennen und den Förderzeitraum, der sich von Juni bis Ende Dezember kommenden Jahres erstrecken soll?
Dazu hatte sich der Minister mit Herrn Bundesminister Altmaier auch schon in der letzten Woche dazu geäußert und die dargestellt und bekannt gegeben. Darauf würde ich Sie verweisen.
Herr Rinke?
Ich würde die Gelegenheit nutzen, das Finanzministerium zu fragen, ob es bei Ihnen im Haus eigentlich schon Überlegungen gibt, wie man im Januar weitermacht. Also wenn man Abkehr vornimmt von dem Prinzip der November- und Dezemberhilfen, sind Sie mit diesen Überbrückungshilfen 3 und einer Fixkostenerstattung einverstanden? Und bedeutet das dann eigentlich, weil der Bund ja insgesamt wohl weniger zahlen möchte, dass einzelne Betriebe weniger Geld erhalten als im November und Dezember?
Auch da kann ich nur darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe, dass die Überbrückungshilfen letzte Woche bereits vorgestellt wurden. Und da würde ich Sie gerne darauf verweisen.
Ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage. Das geht ja jetzt nicht um das Instrument der Überbrückungshilfen an sich, sondern ob diese Form der Hilfe das ersetzt, was im November und Dezember bezahlt wurde.
Aber vielleicht können wir das Wirtschaftsministerium mit dazu nehmen.
Ja.
Kleiner Ringtausch an dieser Stelle.
Ja?
Mein Namensschild ist noch da drüben, aber Sie wissen ja. Super. Zur Frage Förderung jetzt, November-Dezember-Hilfe, wie geht es dann weiter ab Januar? Das wurde ja schon ziemlich klar formuliert und auch kommuniziert, dass wir jetzt im November und Dezember die außerordentliche Wirtschaftshilfe in Form einer Ersetzung des Umsatzausfalls haben, dass wir dann und vielleicht, bevor ich zum Januar komme, auch noch mal der Hinweis darauf, wir haben ja auch jetzt schon neben den November- und Dezemberhilfen die Überbrückungshilfe 2, die verbesserte Förderbedingungen hat im Vergleich zu der Überbrückungshilfe 1. Ja, und die läuft, da ist die Antragstellung schon möglich. Das läuft also ja auch weiter so. Und dann ab Januar werden wir anknüpfend daran die Überbrückungshilfe 3 haben, mit ähnlichen Förderbedingungen wie die Überbrückungshilfe 2, die aber nochmal auch verbessert werden. Und dazu haben sich in der Tat unser beider Minister geäußert. Und das haben wir auch in Pressemitteilungen ausführlich dargestellt, wie die Verbesserungen da aussehen werden, soweit wir das jetzt schon sagen können, weil auch dazu die Details im Moment noch ausgearbeitet werden. Es wird, wie schon jetzt auch zu den Soforthilfen und den Überbrückungshilfen, Verwaltungsvereinbarungen geben mit den Bundesländern, in denen dann eben wirklich die Details festgelegt werden. Und das ist der Ausblick auf die weitere Förderung dann ab Januar.
Ich muss mal nachfragen, weil ich es vielleicht einfach nicht verstehe. Das heißt aber doch, dass das Ziel eigentlich ist, wenn man die November- und Dezemberhilfen so nicht weiterführt, dass der Bund insgesamt weniger zahlen wird. Also müssen sich die Unternehmen darauf einstellen, dass sie insgesamt weniger bekommen ab Januar. Und noch eine Frage zu dem, was Sie eben auch erwähnt haben. Ist Ihr Minister jetzt dafür, dass die Abschlagzahlungen für Dezember erhöht werden?
Zur ersten Frage, was meinen Sie mit weniger? Was ist der Vergleichsmaßstab? Wenn das November und Dezember ist, dann ist die Antwort ganz klar. Wir haben im Moment die Erstattung von Umsatzausfällen. Im Januar werden wir die Überbrückungshilfen weiterführen in der Form, wie wir sie jetzt haben, als Zuschüsse, nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten. Und zu den Abschlagszahlungen, die laufen seit letztem Freitag schon. Ich kann Ihnen da auch kurz aktuelle Zahlen nennen zu den Anträgen. Wir haben mit Stand heute knapp 120.000 Anträge erhalten. Knapp 33.000 davon waren Direktanträge von Solo-Selbstständigen. Knapp 87.000 waren Anträge über prüfende Dritte. Und wir haben bereits ausgezahlt, das wiederum ist jetzt Stand gestern Abend, rund 318 Millionen Euro an Abschlagszahlungen.
Gut, Dankeschön bis hierher. Dann können Sie sich in Ruhe zurücksortieren. Und ich schlage vor, dass wir mit Außenpolitik weitermachen. Es geht um das iranische Atomabkommen. Marcel Joppa von Rio Novosti Deutschland. Welche Schritte will die Bundesregierung vor dem Hintergrund des neuen Atomgesetzes im Iran und vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Atomphysiker unternehmen, um das iranische Atomabkommen noch zu retten?
Ja, also wir nehmen die Entwicklung auch in Iran natürlich zur Kenntnis. Wenn ich recht informiert bin, ist es auch für ein Gesetz im Iran so, dass der Wächterrat dem noch zustimmen muss. Das heißt, es gibt natürlich, und das sehen wir im Iran, ganz intensive Beratungen, auch zwischen verschiedenen politischen Gruppen dort. Und diese werden innenpolitisch auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Das heißt, da ist in Iran einiges im Fluss und eine große Diskussion. Für uns, für die Partner im JCPOA, also für Frankreich und Großbritannien und uns, auf der anderen Seite ist es eigentlich klar, wir sagen von Beginn an, dass Iran sich vollumfänglich an seine Verpflichtungen aus dem JCPOA halten muss. Und das gilt natürlich auch weiterhin. Von dieser Forderung rücken wir nicht ab. Und weitere Verletzungen der Wiener Nuklearvereinbarung sind aus unserer Sicht nicht akzeptabel und auch gerade nicht förderlich mit Blick darauf, dass wir in den USA vielleicht mit der neuen Regierung in eine Phase kommen, wo man wieder Gespräche und wo man auch Dialog führen wird zum Thema Iran und zu den weiteren Entwicklungen dort. Und insofern hoffen wir und möchten gern zuversichtlich sein, dass man zukünftig über die Zukunft des JCPOA und des Nuklearabkommens wird sprechen können. Aber für uns ist ganz klar, natürlich muss Iran seinen Teil dazu beitragen und auch Vertrauen dort aufbauen und eben nicht weiter zerstören.
Möchten Sie noch ergänzen, Herr Sabat?
Nein.
Dann eine Frage von Tatjana Fiersova, russische private Presseagentur Interfax. Das Projekt Nord Stream 2 hat nun Baugenehmigung für Dezember, für Anfang des Jahres allerdings noch nicht. Wird nach der Meinung der Bundesregierung die US-Politik in Bezug auf das Projekt unter Joe Biden sich ändern oder nicht?
Mir erscheint das ehrlich gesagt spekulativ. Viele Wochen bevor der neue US-Präsident überhaupt sein Amt antritt, über einzelne Aspekte seiner Politik hier zu mutmaßen. Und daran werde ich mich nicht beteiligen. Die Haltung der Bundesregierung zu diesem Projekt ist ja sattsam bekannt.
Für die nächste Frage bräuchten wir das Verteidigungsministerium. Birgit Schmeitzner aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich mit folgender Frage gemeldet. Der US-Kongress will den Abzug von Truppen aus Deutschland zumindest verzögern. Sieht das Verteidigungsministerium das mit einer gewissen Erleichterung? Und inwieweit sind Planungen gediehen, den Abzug auszugleichen?
Ja, auch zu dem zu der Fragestellung haben wir uns ja wiederholt geäußert. Mit Blick auf die Truppen hat sich auch die Verteidigungsministerin wiederholt geäußert. Und dazu können wir nur weiterhin sagen, dass die amerikanischen Truppen bei uns sich sehr wohlfühlen, dass sie bei uns weiterhin herzlich willkommen sind und dass wir insgesamt in Europa weiterhin davon ausgehen, dass eine entsprechende Sicherheitsvorsorge gewährleistet ist.
Dann eine Frage ans Innenministerium. Johannes Kuhn, Deutschlandradio. Das Bundesinnenministerium hat den Verbänden de facto 2,5 Werktage Zeit für eine Stellungnahme zum Referentenentwurf IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gegeben, der noch nicht einmal abgestimmt ist. Warum diese kurze Frist und hält das BMI dem komplexen Thema für angemessen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es stimmt, dass das BMI am Mittwoch dieser Woche den Diskussionsentwurf für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auf seine Internetseite eingestellt hat. Allerdings ist hier ein Redaktionsversehen vorgekommen. Ursprünglich war in der Tat der 6. Dezember angegeben als Stellungnahmefrist. Es ist aber noch am gleichen Tag korrigiert worden. Es ist der 9.12. Ziel dieses Diskussionsentwurfs ist eben gerade eine frühzeitige Befassung zu ermöglichen. Und er ist auch zu unterscheiden von der formalen Länder- und Verbändebeteiligung, die noch zu folgen hat.
Dann bräuchten wir ja für den dazu, Herr Johns, Entschuldigung, habe ich nicht so schnell gesehen.
Ja, Herr Wammann, soweit ich weiß, steht aber im Raum, dass dieses Gesetz schon am 16. irgendwie vom Kabinett verabschiedet werden soll. Ist das jetzt nicht mehr das Ziel?
Ziel ist es, so schnell wie möglich das Gesetz zu verabschieden. Ein genaues Datum kann ich nicht nennen.
Wie wollen Sie denn die regulären Konsultationsverfahren dann noch bis zum 16. durchführen?
Also wie gesagt, Ziel ist es, so schnell wie möglich das Gesetz ins Kabinett zu bringen. Den Gesetzentwurf, ein genaues Datum kann ich aber nicht nennen.
Dann Herr Kreuzmann mit einem neuen Thema, bitte.
Dankeschön. Ich frage für meine Kollegin Julie Kurz eine Frage an das Landwirtschaftsministerium. Frau Lenz, geht um den Stand des Verbots glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel. Können Sie uns mal auf den Stand bitte bringen?
Ja, wie Sie vielleicht wissen oder wie wir auch an dieser Stelle schon mehrfach berichtet haben, hatten wir das Ziel, Glyphosat oder die Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich zu beenden. Es ist allerdings so, dass ein nationales Totalverbot aktuell europarechtlich nicht möglich ist, denn der Pflanzenmittelwirkstoff Glyphosat ist eben auf EU-Ebene noch bis Ende 2022 genehmigt und damit sind glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel auch noch bis Ende 2023 zugelassen. Nichtsdestotrotz haben wir aber schon eine Glyphosat-Minderungsstrategie vorgelegt, die beabsichtigt zum Beispiel, ich greife jetzt einige Punkte daraus aus, weil das relativ viel ist, zum Beispiel das Verbot von Verwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel in Privatgärten für nichtberufliche Anwender. Da geht es einfach darum, dass Leute, die sich damit auskennen, natürlich das auch besser oder beziehungsweise anwendergerecht anwenden können. Es geht aber auch darum, um die Anwendung in der Nähe von Gewässern zu verbieten, unter anderem. Und das wird in Kürze vorgelegt.
Zusatz?
Noch eine Nachfrage. Inwieweit haben Sie denn als Landwirtschaftsministerium, etwa wenn man an Fruchtbestäubung denkt, auch ein eigenes Interesse am Thema Insektenschutz?
Wir haben ein sehr großes Interesse an dem Insektenschutz, selbstverständlich. Insektenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen, ist der Bundeslandwirtschaftsministerin ein sehr wichtiges Anliegen, denn auch ohne Insekten, ohne Biodiversität wird es kaum Landwirtschaft geben können und das bedingt einander. Insofern ist es ein wichtiges Anliegen und wir haben auch eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Insekten, um die Biodiversität in Deutschland, die Insekten zu schützen und die Biodiversität zu stärken. Ich greife auch da, es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen, ich kann nur einige Beispiele aufgreifen. Wir haben im vergangenen Jahr die Ackerbaustrategie zum Beispiel vorgestellt. Da geht es zum Beispiel um vermehrte Fruchtfolgen, um die Biodiversität zu stärken. Im Sonderrahmenplan Insektenschutz in der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz gibt es ein gibt es weitere Mittel, 80 Millionen Euro, die zum Beispiel Blühstreifen, das Anlegen von Blühstreifen fördern, auch da wieder die Biodiversität zu stärken. Die Düngeverordnung, die geänderte, ist in diesem Jahr in Kraft getreten. Wir investieren sehr viel Geld in digitale Experimentierfelder, wo auch wieder das Thema Artenschutz, Biodiversität eine Rolle spielt. Das sind nur ein paar Aspekte und vergangene Woche war das tatsächlich, hat die Ministerin auch den Bundeswettbewerb insektenfreundliche Agrarlandschaften gestartet. Auch da geht es darum, dass in der Landwirtschaft die Insekten und die Biodiversität gestärkt werden.
Dann Herr Jess mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, Frage ans BMI. Geht Einstufung von Querdenken als möglichen Verdachtsfall vor dem Hintergrund der Herbstkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern, die, glaube ich, nächste Woche ist. Teilt das BMI die Einschätzung vieler Verfassungsschutzpräsidenten und Länderinnenminister, dass die Querdenker-Organisatoren inzwischen die Einstufung als Verdachtsfall nahelegen oder nötig machen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist aus unserer Sicht grundsätzlich nicht angezeigt, dass wir über operative Angelegenheiten der Verfassungsschutzbehörden öffentlich diskutieren. Die Bundesregierung wird sich deswegen auch nicht an den Spekulationen über eine etwaige Beobachtung beteiligen. Die Sicherheitsbehörden haben das Phänomen und die Bewegung natürlich im Blick. Aber die Frage, ob eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu erfolgen hat, liegt eben bei den zuständigen Behörden. Und das ist zu beachten.
Nachfrage, ja, sind auf fachlicher Ebene, aber im Bundesinnenministerium die Treffen, und das war wohl ein entscheidendes Treffen von Organisatoren von Querdenken mit der Reichsbürgerszene. Die Kenntnisse über dieses Treffen liegen Ihnen auch vor?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was ich gerade gesagt habe. Grundsätzlich äußern wir uns nicht über operative Angelegenheiten der Verfassungsschutzbehörden.
Dann fragt Daniel Lücken vom Neuen Deutschland, können Sie bitte ein Statement der Kanzlerin zum Ausscheiden des Missbrauchsbeauftragten Röhrig abgeben? Hat das Amt zu wenig Handlungsspielraum?
Nein, das kann ich nicht, weil ich davon erst ganz kurz vor dieser Pressekonferenz erfahren habe. Das würde ich gegebenenfalls nachreichen, aber vielleicht kann ja das zuständige Ressort sich dazu äußern.
Ja, danke für Ihre Frage. Unser Ministerium und der unabhängige Beauftragte arbeiten seit Jahren in starker Partnerschaft und sehr eng zusammen und werden das auch weiterhin tun. Das mal vorweg. Wir nehmen die Entscheidung von Herrn Röhrig mit großem Bedauern zur Kenntnis, respektieren sie aber selbstverständlich. Herr Röhrig hat Großartiges geleistet und im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sehr viel bewegt. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Aber es ist auch so, seine Ankündigung heute lässt genügend Zeit für die Suche nach einer Nachfolgerin und nach einem Nachfolger. Wir werden weiterhin selbstverständlich mit Herrn Röhrig zusammenarbeiten, bis er eben dann in rund 9 Monaten aus dem Amt ausscheidet, nach insgesamt dann 10 Jahren.
Dazu, Herr Kollege, neues Thema. Dann machen wir aber erstmal weiter bei Herrn Jordans mit einem neuen Thema. Dankeschön.
Herr Seibert, die Brexit-Verhandlungen laufen jetzt wohl noch übers Wochenende. Ende ungewiss. Wie groß ist in der Bundesregierung die Sorge, dass es vor Ende des Jahres nicht mehr klappt? Und was tut die Bundesregierung in ihrer Funktion als EU-Ratspräsidentschaft, um zu einer Einigung beizutragen, wohl wissend, dass die Kommission die Federführung bei den Verhandlungen hat?
Ja, da haben Sie ja was Entscheidendes schon gesagt. Es ist Herr Barnier und sein Team, das für die Kommission und für die 27 EU-Mitgliedstaaten diese schwierigen Verhandlungen führt. Wir wissen, die Zeit drängt. Es ist nur noch wenig Zeit bis zum Ende der Übergangsphase. Und deshalb werden die Verhandlungen in London ja auch intensiv weitergeführt. Die Haltung der Bundesregierung ist unverändert. Die Bundeskanzlerin hat schon Mitte Oktober, glaube ich, nach dem damaligen Europäischen Rat betont. Und dabei bleibt's. Ein Abkommen ist für beide Seiten und im Interesse beider Seiten die beste Lösung. Daran hat sich nichts geändert. Die EU ist bereit, ein Abkommen mit Großbritannien zu schließen, aber eben auch nicht um jeden Preis. Und natürlich müssen wir uns auch auf alle Szenarien, also auch auf den Fall eines der Möglichkeit, dass es kein Abkommen geben wird, vorbereiten. Für die Bundeskanzlerin, und das hat sich auch nicht verändert in den letzten Wochen, ist Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten notwendig. Wenn man ein Übereinkommen haben will, hat sie gesagt, dann müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Jeder hat da seine Prinzipien. Es gibt rote Linien, das ist klar. Und trotzdem ist auch immer Spielraum für Kompromisse. Das ist die Grundhaltung, auch wenn die Zeit jetzt schon ganz schön weit fortgeschritten ist.
Nachfrage. Sehen Sie die notwendige Kompromissbereitschaft speziell bei diesem verzwickten Thema der Fischerei auch in Paris?
Ja, das werde ich auf keinen Fall jetzt, so wie Sie sich das wünschen, hier Thema für Thema und Mitgliedstaat für Mitgliedstaat beantworten. Es gibt mehrere offene Punkte. Fischerei ist einer, Governance, Level Playing Field, das sind Punkte. Und auch in anderen Bereichen steht ja eine wirkliche schlussendliche Einigung noch aus. Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Zum weiteren Inhalt der Verhandlungen und einzelnen Positionen werde ich mich hier nicht äußern.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Dann noch ein neues Thema. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank. André Goldschmidt, Deutsche Welle. Thema EU-Mercosur-Abkommen. Gestern hat sich Frau Bundeskanzlerin dazu geäußert in einer Videobotschaft am Rahmen der Konferenz der Industrie in Argentinien. Und sie hat gesagt, dass die Entwicklungen in Amazonas würden die Frage aufwerfen, ob das Abkommen wie intendiert umgesetzt werden könne. Meine Frage: Wer muss diese Frage beantworten und was erwartet die Bundesregierung vom Mercosur diesbezüglich?
Ich kann Ihnen eigentlich auch nur wiederholen, was unsere Grundhaltung dazu ist. Wir stehen zu Geist und zu Intentionen dieses großen Freihandelsabkommens der EU mit den Mercosur-Staaten. Aber wir sehen eben auch, und nicht nur wir, sondern viele europäische Mitgliedstaaten, sehen mit großer Sorge die Entwicklung im Amazonasgebiet, die fortschreitende Abholzung, die Brandrodungen. Gerade jetzt sind wieder Zahlen bestätigt worden, dass das Tempo des Verschwindens des Regenwaldes leider eben zugenommen hat. Und dieser Amazonas-Regenwald ist für die ganze Welt von Bedeutung, nicht nur für Brasilien, sondern er ist von klimatischer Bedeutung für die ganze Welt. Und wie mit dem Regenwald umgegangen wird, das betrifft eben auch die ganze Welt. In dem Zusammenhang, und das haben wir bereits mehrfach gesagt, stellen sich eben ernsthafte Fragen, ob es gewährleistet wäre, dass das Abkommen wirklich in dem intendierten Sinne umgesetzt würde. Und da stellen sich ernsthafte Fragen und da ist eine gewisse Skepsis angebracht.
Zusatz?
Ja, nochmal, wer muss diese Frage beantworten und weiter laufen bezüglich Gespräche mit dem Mercosur?
Das ist ja ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten. Das heißt, diese Frage, ob Gespräche laufen, wäre an die Brüsseler, an die europäische Ebene zu richten. Die europäischen Mitgliedstaaten, die im Kern und im Geiste zu diesem Abkommen stehen, erwarten natürlich, dass das Abkommen so umgesetzt wird, dass es im großen Gebiet des Amazonas-Regenwaldes nicht zu einer Verschlechterung, sondern zu einer Verbesserung der Umweltsituation führt. Und da sind im Moment sehr ernste Fragen stehen im Raum.
Dann haben wir noch eine ergänzende Info, nehme ich an, aus dem Gesundheitsministerium.
Ja, nochmal zur Frage von Herrn Grimm. Ich habe das auch, glaube ich, nicht richtig formuliert. Also Sie hatten mir die Frage gestellt, wie viele Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. Also, wenn
alle Impfstoffkandidaten zugelassen werden, erhält Deutschland voraussichtlich insgesamt 300 Millionen Dosen. Diese Zahl ergibt sich aus der Zahl der Dosen, die wir aus den Verträgen mit der EU erhalten und den Impfstoffdosen, die wir von deutschen Herstellern bekommen, die wir entsprechend gefördert haben. Das ist ausdrücklich als wenn formuliert, ja, also wie viel Impfstoff konkret am Anfang zur Verfügung steht, das hängt natürlich ab von den Produktionskapazitäten der Hersteller, wann die ersten Impfstoffe zugelassen werden und welche Impfstoffe das dann am Ende auch sind.
Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag, wünsche vorbörslich ein gutes Wochenende und ja, gesund bleiben. Answer.